was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, 17. Mai. Wir haben für Sie heute die V-Plus-Charts vorbereitet mit den Top-Stories der vergangenen Tage. Und meine Kolleginnen waren für Sie wieder auf der Straße unterwegs für die Umfrage der Woche. Doch dazu später mehr. Heute ist im Studio Mario Leiter, Spitzenkandidat der SPÖ für die kommende Landtagswahl im Oktober. Mit dem gebürtigen Bludenzer spreche ich über seinen Rückzug aus der Stadtpolitik, den bevorstehenden Wahlkampf und warum er einen Sitz im Landtag möchte. Mario Leiter, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Gerne.
Herr Leiter, Sie gehen ja als Spitzenkandidat für die SPÖ in den Landtagswahlkampf, beziehungsweise um die Landtagswahl. Ist es jetzt eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Sie aktuell nicht im Landtag sitzen?
Ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, weil ich kann mich jetzt tatsächlich komplett auf die SPÖ konzentrieren, und zwar innerparteilich natürlich, dass wir uns innerparteilich richtig neu aufstellen. Wir haben es auch geschafft, wir haben einen regen Zulauf, wir haben viele Mitglieder gekriegt. Wir sind gerade momentan dran, die Ortsorganisationen auch zu stärken, aber gleichzeitig viele neue zu gründen. Das heißt, dass wir in den Orten wirklich präsent sind, dass wir da auch vertreten sind. Also es ist ein Vorteil, weil das Team im Landtag, das jetzt momentan von der Manuela Auer angeführt wird als Clubobfrau in dem SPÖ-Club, ist super, funktioniert toll, wir sind harmonisch. Wir sprechen alle Themen ab, ich darf mich einbringen, ich darf Ideen einbringen. Und Sie trägen das als Abgeordnete nachher den Landtag. Also sehr positiv.
Das klingt jetzt dann auch, dass Sie viel strukturelle und organisatorische Arbeit dazu machen müssen. Hat man da was verpasst in den letzten Jahren, ein, zwei Jahrzehnten möglicherweise sogar, bei der SPÖ, dass Sie jetzt so nachschärfen müssen?
Nein, ich glaube, jeder macht es in seinem Bereich. Ich habe die Partei am 19. Juni 2023 übernommen mit großer Euphorie. Und wie man weiß, jeder Manager, jede Managerin versucht, den Betrieb auf sich selber abzustimmen und zu schauen, dass es halt am besten läuft. Und ich mache das auf meine Art. Und ich denke mal, wir sind sehr gut jetzt am Markt. Wir sind in den Umfragen liegen wir sehr gut. Und durch das wir jetzt einen hohen Zuwachs haben an Mitgliederinnen und Mitgliedern, denke ich, ist es ein guter Weg, den wir jetzt gerade eingeschlagen haben.
Wie sehr setzen Sie auf Umfragen? Machen Sie selber Umfragen oder auf welche Zahlen beziehen Sie sich denn da genau?
Umfragen sind ja Stimmungsbilder. Ich selber mit dem Ergebnis, es zählt der Wahlsonntag. Der Wahlsonntag bist du dumm. Ich sage ganz klar, haben wir auch Wahlkampf und danach müssen wir halt die Themen umsetzen, die wir jetzt so natürlich bis zum Wahlkampf hin, bis zum Wahltag auch propagieren. Also wo wir sagen, das möchte man machen, das leistbare Wohnen, dass das besser wird, dass wir die Teuerung in den Griff kriegen, dass das Ländle super bleibt, dass wir die Gesundheit, die Bildung schaffen. Das sind die Themen, die Kernthemen. Aber natürlich, Umfragewerte sind wichtig. Was trifft das Volk? Was möchte die Bürgerinnen und der Bürger? Wo sind wirklich die Problemfelder? Das muss man schon abfragen, um mal zu wissen, welche Themen brennen unter den Achseln. Und die muss man auch angreifen. Ich glaube, der Politiker und die Politikerin müssen immer das Ohr beim Volk haben. Und das habe ich auch als Bürgermeisterkandidat immer so gemacht. Und auch als Vizebürgermeister, langjähriger in Bludenz. Immer das Ohr beim Volk, um zu wissen, wo der Schuh drückt, wo man was machen kann.
Sie haben von der Gabi Sprickler-Walschlunger übernommen, der Michael Ritsch, der auch Parteiobmann war, schon, ebenso wie der Martin Staudinger. Die sind ja beide noch aktiv. Wie ist denn da das Einvernehmen mit Ihren VorgängerInnen?
Also wir haben es geschafft, dass wir ein totales harmonisches Übereinkommen haben. Wir treffen uns auch öfters, wir telefonieren viel in verschiedenen Themenbereichen. Ich hole mir auch deren Expertise, gerade von der Gabi, in Frauenthemen natürlich ganz wichtig, die Expertise zu holen in Gesundheitsthemen. Der Michael Ritsch natürlich als erfahrener Politiker und vor allem auch als Bürgermeister der Landeshauptstadt, da holt man sich Expertisen und wir sprechen uns ab, wir stimmen uns ab. Mhm. Auch der Martin Staudinger, ein guter Freund, wo wir so abstimmen. Natürlich die Bodenseeregion ist eine ganz wichtige Region. Wir haben auch wissen, wir haben einen Antrag gebraucht, die medizinische Bodenseeuniversität in Hart zu errichten. In Hart gäbe es ein Grundstück mit 30.000 Quadratmetern. Wir könnten junge Studentinnen und Studenten in Vorarlberg wirklich da ausbilden, dass sie auch dahin ihre Ordination gründen, ihre Praxis machen, dass sie da ihre Ausbildung machen und schlussendlich auch sich niederlassen in Vorarlberg. Das wäre das große Ziel und das versuchen wir gerade mit geeinten Kräften herzubringen.
Und wie soll das finanziert werden? Oder gibt es auch schon Pläne und Ideen, wie man was? Das Land selber ist schon natürlich an der Krankenhausbetriebsgesellschaft beteiligt, finanziert diese. Wie stellen Sie sich das in Hart vor?
Es ist eigentlich so wie in den Universitäten immer. Wir haben Gespräche jetzt aktuell geführt mit der Marques. Ich bin jetzt so dran, Gespräche zu führen mit der Politik, mit allen Parteien natürlich. Das ist wichtig, dass man einen großen Konsens findet, gerade für so eine parteiübergreifende Maßnahme wie eine medizinische Bodensee-Universität, dass man die gründet, dass man vielleicht Schweiz und Deutschland noch mit einladet, ob sie Interesse haben, sich da zu beteiligen. Das ist ein größerer Prozess, den muss man gemeinsam natürlich angehen. Er muss finanziert werden, aber ich glaube, in Gesundheit, wenn man in Gesundheit nicht mehr investiert, dann investiert man nichts mehr. Also das ist kein Thema, wir brauchen eine medizinische Universität in Vorarlberg.
Würde das aber bedeuten, wenn ich verstanden ist jetzt richtig, wäre das eine Privatuniversität dann oder doch von öffentlicher Hand finanziert? Weil von Bundesseite weiß man, es gibt kein Interesse an der Ansiedlung einer Universität in Vorarlberg.
Nein, öffentliche Hand natürlich, sollte jeder den freien Zugang haben an die Universität. Ich habe mir verschiedene Universitäten angeschaut, natürlich auch die Paracelsus zum Beispiel in Salzburg. Tolle Universitäten, also man kann vielleicht da einen Schlüssel finden, wie auch immer. Aber wichtig ist jetzt einmal die Kernbotschaft, dass man alle politischen Parteien das Interesse haben, eine medizinische Universität in Vorarlberg zu errichten, dass man die auch erhalten kann, dass man jungen Studentinnen und Studenten die Möglichkeit gibt, da im Ländle die Ausbildung zu machen, und zwar fachlich hochversiert. Das ist, glaube ich, existenziell wichtig, dass wir das schaffen. Und wenn wir das jetzt nicht angehen, wenn wir das wieder verschlafen, wenn wir das schon vor 10 Jahren gemacht hätten oder vor 20 Jahren, dann hätten wir jetzt nicht diese Ärztinnen und Ärzte-Mangel, der es jetzt gerade momentan gibt. Und wenn wir es jetzt nicht angehen, haben wir in 10 Jahren der größte Mangel. Also wir müssen es jetzt angehen.
Sie haben es vorher angesprochen, Sie waren Vizebürgermeister im Bludenz, waren zweimal in der Stichwahl zweimal dann gescheitert. Was haben Sie für sich persönlich aus diesen Niederlagen gelernt? Was nehmen Sie mit jetzt in diesen Wahlkampf, der bevorsteht oder der schon läuft?
Herr Springer, Sie bezeichnen es als Niederlage, ich bezeichne es als Erfolg. Wir haben mit 18% die SPÖ in Bludenz übernommen 2015. Wo ich gegangen bin jetzt aus der Politik, haben wir 45% gehabt. Das heißt, mehr als eine Verdoppelung einer politischen Gruppierung. Das heißt, in Bludenz gibt es ja eigentlich nur noch Schwarz und Rot. Die anderen Parteien sind mit 2 bzw. 1 Mandat in der Stadtvertretung vertreten und die anderen 30 teilen sich Schwarz und Rot auf. Also eine Verdoppelung ist doch nicht eine Wahlniederlage, sondern ein Riesenerfolg. In der Bürgermeisterstichwahl hat es nicht gelangert, aus verschiedenen Gründen, die durchaus so medial bekannt sind. Ich meine, die habe ich extrem viel in der Politik gelernt. Ich liebe die Politik, ich mag den Austausch mit den Menschen, ich mag Dinge umsetzen. Ich versuche immer einen Konsens auch mit den anderen Parteien herzubringen, dass man gemeinsam eine Lösung erarbeitet, dass wir irgendwo einen Weg finden, dass wir entweder eine Stadt oder jetzt auch im Bundesland Vorarlberg, dass wir Gespräche führen, dass man Dinge einfach umsetzt. Wir wissen zum Beispiel, wir brauchen ein Studentenwohnheim in Wien, in den großen Universitätsstädten wie Graz und so weiter. Das macht man nicht, wir haben das nicht und jetzt bin ich so dran in Wien, dass wir so ein Studentenwohnheim errichten. Ich bin im Gespräch mit einem großen gemeinnützigen Wohnbauträger, der im 19. Bezirk so ein Projekt plant, in der Mautgasse, direkt an der U4 gelegen, am Donaukanal. Also wenn wir das schaffen, 200 bis 250 Studenteneinheiten zu schaffen, dann haben wir einen großen Wurf gemacht. Und da gehe ich jetzt voll an und das ist auch ein großer Ansatz von mir, dass ich Politik mit Herz mache, mit Herz und Hirn. Das ist auch das Programm der SPÖ, Politik mit Herz und Hirn. Weil ich glaube, wir müssen das alles einfach jetzt einmal neu abpacken, neu denken, parteiübergreifend denken. Wir müssen schauen, dass sich junge Menschen ausbilden können, dass die die beste Ausbildung kriegen, aber dass sie auch wieder zurück können ins Ländle. Wir brauchen die Fachkräfte da im Ländle.
Weil Sie Bludenz angesprochen haben, es war keine Niederlage, aber Sie wären sicher mit einer anderen Erwartungshaltung in diese Stichwahl gegangen. Sie davor gegen den Mann die Katzmeier, der viele Jahre Bürgermeister arrivierter war, nachher eigentlich der Rookie gekommen ist, der Simon Can. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das nehme ich mit in den Wahlkampf, das habe ich dort gelernt, wie es vielleicht jetzt denn anders machen wird? Man muss ja dazu sagen noch, im Bludenz sind Sie ja sehr bekannt. Wenn es jetzt mehr in den Norden geht, also in Richtung Bregenz, kennt man Sie noch nicht so gut. Ist so ebenfalls ein Vorteil oder ein Nachteil?
Es ist natürlich in der Politik wichtig, einen Bekanntheitsgrad zu steigern. Da bin ich auch dran. Ich bin derzeit in nahezu allen Gemeinden unterwegs. Ich versuche dort überall die Menschen zu treffen. Ich versuche mich dort zu unterhalten mit den Menschen und einmal die Wünsche auch zu erfragen. Aber natürlich, das Oberland war der Fokus von 2015 bis 2021. Diese 6 Jahre Vizebürgermeister von Bludenz haben mich geprägt natürlich. Aber ich habe extrem viel von der Politik gelernt. Also ich glaube, dass man es jetzt schon auch in die Landespolitik mitdreht, dieses Wissen, was man transportiert hat. Und das sagt man auch mit den vielen Anträgen, die wir jetzt gerade gestellt haben von der SPÖ, von der Landtagsfraktion. Wir waren nach meiner Meinung die fleißigste Fraktion überhaupt im Vorarlberger Landtag. Wir haben unglaublich viele Anfragen, unglaublich viele Anträge gebraucht. Das fängt an mit dem Schwangerschaftsabbruch, wo wir wirklich drehend umgesetzt sind, wo man gesehen hat, nach 50 Jahren Diskussion Schwangerschaftsabbruch muss man doch einen Schwangerschaftsabbruch auch selbstbestimmt die Frau in einer öffentlichen Krankenanstalt machen können. Da haben wir gedruckt. Ich glaube, das haben wir auch medial ganz gut umgebracht, dass die Menschen das wissen, wer das durchgebracht hat. Und jetzt kann man, wie man weiß, im Krankenhaus Bregenz einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, anonym. Und das funktioniert hervorragend. Also da muss man sagen, das ist das Ziel der Politik, wo es wichtig ist, dass man seine Dinge abpackt, dass man es umsetzt und für die Menschen etwas Gutes erwirkt.
Jetzt, Sie treten ja unter anderem für leistbares Leben, also auch für leistbaren Wohnraum. Haben Sie da konkrete Vorstellungen und Pläne, wie das umsetzbar ist? Wenn wir bei leistbarem Leben sind, zum Beispiel, da haben wir ja große Themen wie Inflation und Teuerung. Wie kann das, soll das Land abfangen?
Also im Bereich der Inflation wissen wir, hat sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung total versagt. Die Inflation ist so hoch wie nie. Also wenn wir Mitteleuropa anschauen, wo wir liegen, dann müssen wir uns eigentlich fast schämen. Interessant ist, dass das leistbare Leben, wie so immer in den Medien transportiert wird, es ist in allen Facetten, in allen Bereichen ist das Leben so teuer geworden. Also die Menschen vermögen sich teilweise die Mietennummer, die schauen wirklich beim Einkauf, ist der Warenkorb, wo ich jetzt da mitnehme, vermag ich mir das, die 80 Euro zum Zahler, muss ich noch was rausnehmen. Wenn man Jugendliche, ich bin ja Stadtpolizeikommandant in Bludenz, wenn man Jugendliche in der Fußgängerzone erzählen, dass sie Kostgeld abgemühen, damit sich die Eltern wieder die Miete leisten können, dann muss man sagen, du, den Alarmglocken, dann müssen wir was tun. Ich glaube, Politik ist immer eine Frage der Haltung. Und wenn man sich für die Menschen interessiert, dann nimmt man deren Probleme wahr. Wir wissen, die Landesregierung in Vorarlberg hat sich in ihr eigenes Arbeitsprogramm 2019 hingeschrieben oder fest verankert, 4.000 gemeinnützige Wohnungen zu schaffen. 4.000 und jetzt sind es nicht einmal 2.000 nach 5 Jahren. Wir wissen, dass wir 11.000 Wohnungen in Vorarlberg mehr gemeinnütziger Wohnbau brauchen, damit wir überhaupt den Durchschnitt in ganz Österreich erreichen. Also wir bräuchten jetzt schon 11.000 gemeinnützige mehr, damit wir im Durchschnitt von ganz Österreich gleich sind. Also da ist ein großer Ansatz, dass wir das versuchen zu schaffen, mehr Wohnraum für Menschen schaffen. Wir brauchen Starterwohnungen für Menschen bis unter 25. Viele Menschen, junge Menschen möchten ausziehen von daheim mit 18, 20, 22, möchten einen eigenen kleinen Wohnraum gründen, dass man das schafft, dass man von den Eltern sich auch einmal abnabeln kann. Wir haben schon fast italienische Verhältnisse, wo die Kinder sich das nicht leisten können, auch eine kleine Mietwohnung zu nehmen. Also wir müssen in den Bereich der gemeinnützigen Wohnungen mehr investieren und vor allem, und das dünkt mir ein wichtiger Ansatz, wir müssen Anreize schaffen, dass sich junge Menschen mit 25, mit 26, mit 27, dass sich die auch wieder einen Wohnraum leisten können, finanzieren können und dass sie Eigentum schaffen können. Und das geht dahingehend, dass man einfach einen Systemwechsel macht. Man darf nicht immer sagen, die gemeinnützigen Wohnungen sind für die Menschen, die eigentlich fast kein Geld mehr haben, sondern wir müssen die Gemeinnützigkeit öffnen, dass es die Mittelschicht, dass er dort auch kommt, dass junge Menschen auch eine Mietkaufwohnung nehmen können. Wenn wir auch über die Vogewose, über die Alpenländische oder Wohnbau-Selbsthilfegruppe, das sind ja diese drei gemeinnützigen Wohnbauträger, dass wir da versuchen, dass diese Menschen das mieten können, 10 Jahre, 15 Jahre, und dass sie dann sagen, jetzt habe ich mir was angespart, jetzt ist es möglich, dass ich mir die Wohnung, in der ich mein Leben lang wohnen möchte, dass ich sie auch kaufen kann.
Glauben Sie, dass Menschen, junge Menschen sich nur keine Wohnung zulegen wollen, weil der Immobilienmarkt lange Zeit so überhitzt war, weil die Preise so hoch waren? Oder passt vielleicht auch viele Lebensmodelle von jungen Menschen gar nicht mehr, dass sie sich Eigentum anschaffen wollen?
Ich bin ganz viel natürlich mit jungen Menschen im Gespräch, und zwar im ganzen Land interessanterweise. Und der Tenor ist eigentlich fast überall derselbe. Die KIM-Verordnung verhindert, dass sie überhaupt einen Kredit kriegen. Nehmen wir an, eine Wohnung kostet 70 Quadratmeter 500.000 Euro. Das ist ja so überschlagmäßig. Bei denen 500.000 braucht ein junger Mensch 100.000 Cashmittel. Mit 27 100.000 Cash auf der Seite haben, ohne dass die Eltern mit einzahlen, die Oma, Opa mitzahlen, ist ganz, ganz schwer. Wird kaum sie. Den dürfen sie nicht mehr wie 40% bei der Rückzahlung verwenden für die Zinstilgung oder für die Ratentilgung überhaupt. Also diesen Spektrum schaffen sie nun. Und dann klinken sich junge Menschen aus und sagen, ich schaffe es sowieso nicht. Ich würde in meinem Leben keine Wohnung kaufen können, weil das geht sich alles nicht aus. Daher gehe ich lieber in Work-Life Szene drüber und schaffe ich nur noch 90% oder 80%, weil ich vermag mir es eh nicht. Den Gang in eine Mietwohnung zahlt 1000 Euro, 1200 Euro und mit dem Rest, mit den 500, 600, 700 Euro, was mir blieb, kann ich leben. Das ist der falsche Ansatz. Und ich glaube, die Politik muss endlich ins Quo kommen. Die muss einfach schaffen, dass sie Anreize schafft, dass man sieht, wohl, wir möchten wieder Eigentum schaffen natürlich, aber wir müssen es leistbar machen. Und das geht nur, wenn ich ein Mietkaufmodell entwickle. Wenn ich auch als Land sage, ich habe Bauflächen ganz große, wo ich sage, ich stelle sie im Baurecht zur Verfügung, diesen Bauträgern, damit man wirklich günstigen Wohnraum schaffen kann, dass der auch 99 Jahre dabei bleibt. Also es gibt verschiedene Modelle, kann man so auch, wie es jetzt so in Wien gemacht haben mit der Studentenwohnheim, dass wir auch das schaffen, dass wir das herbringen, dass wir Ausbildungswohnungen brauchen. Das habe ich unlängst mit dem IV-Präsidenten diskutiert. Da immer hat man eine ganz harte Diskussion, eine offene, eine ehrliche Diskussion.
Bei den Kollegen der Neuen, ich muss ein bisschen unterbrechen, weil die hätten noch ein, zwei Fragen, sonst kommen wir leider nicht durch. Aber weil Sie die Arbeitszeiten gerade angesprochen haben, dass junge Menschen dann lieber halt weniger arbeiten müssen. Jetzt gibt es viele Debatten um die Arbeitszeit, 41 Stunden, dann haben wir 40 Stunden Normalwoche, 38,5 Stunden, andere am liebsten 32 Stunden, und also 4-Tage-Woche und bei vollem Lohnausgleich zum Beispiel. Wie sehen Sie das?
Also die 41-Stunden-Woche, die habe ich lang und breit durchdiskutiert. Das ist, und das möchte ich festhalten, das ist ein Lohnraub. Die Menschen müssen bei 41 Stunden, also gerade in der Industrie, die haben 38,5 Stunden Kollektivvertrag. Das sind 2,5 Stunden in der Woche mehr, das sind aufs Jahr gerechnet 130 Stunden. Also sprich 3 Wochen Mehrarbeit um das gleiche Geld. Und wenn ich die Büchse der Pandora öffne, dann habe ich alle anderen Kollektivverträge, die 38,5 haben, auch am Markt. Weil der Handel, da haben wir 400.000 Beschäftigte, haben auch 38,5 Stunden, dann hätte ich genau diese gleiche Büchse der Pandora geöffnet, dann wäre sie offen. Also das ist ein Lohnraub, es ist internationale Studien ganz, ganz klar raus, dass die Arbeitszeitverkürzung ein Thema ist, und zwar branchenspezifisch. Man muss, ich setze da auch ganz stark auf die Gewerkschaften, auf die Sozialpartnerschaften.
Aber Arbeitszeitverkürzung, würde das dann bedeuten bei vollem Lohnausgleich?
Da muss man aufpassen. Wir haben in Österreich 460 verschiedene Kollektivverträge. Wir haben ganz oben, wenn ich eine Kaskade nehme, von oben nach unten, habe ich die als Arbeitszeitverfassungsgesetz. Als oberste Brücke, das ist ganz wichtig, eine stabile gesetzliche Grundlage. Die zweite Brücke werden die Kollektivverträge. Das machen die Gewerkschaften mit der Industrie, mit dem Handel, also mit den Partnern, handeln sich einen Kollektivvertrag aus. Wäre die Industrie mit 38,5 Stunden Woche. Darunter haben wir die Betriebsvereinbarungen, wo der Betrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vereinbarungen macht und dann die Einzelvereinbarungen. Und diese Kaskade von oben nach unten darf man nicht durchbrechen. Also diese Branchen müssen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst diskutieren und verhandeln, was für sie wichtig ist zu dem Zeitpunkt. Es gibt alle möglichen Modelle und das muss man offen lassen. Es ist nicht möglich, dass ich sage, alle dürfen nur noch 35 Stunden arbeiten, sondern es ist branchenspezifisch. Der erste Ansatz sind aber die Pflegeberufe. In der Pflegeberufe sind Menschen, wenn eine Frau mir erzählt, dass sie ihren zu betreuenden Menschen 6-7 Mal aus dem Bett rausheben muss, dann hat die 500 Kilogramm gelupft. Die hat einen Bandscheibenvorfall. Diese Person kann nur 38 und 40 Stunden schaffen. Irgendwann wird man darüber nachdenken müssen, dass man diese Berufe entlastet, dass die vielleicht nur noch 37 oder 36 Stunden schaffen. Aber das ist ein Prozess über Jahre, der muss wachsen und vor allem Menschen mitgenommen werden in dem Prozess. Also das geht nur gemeinsam und das kann man nicht aufoktorieren, dass man sagt, ich komme von oben und mache alles platt. Das geht nicht. Und das habe ich auch im IV-Präsidenten gesehen, das werden wir nie zulassen. Einen Lohnraum wird es bei uns nicht geben, nicht mit der Sozialdemokratie. Wir sind die einzige Partei, die sich um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmert. Und zwar die eigentlich richtige und die einzig wahre Partei, die wirklich die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrnimmt und die auch unter Kreisky schon gekämpft hat dafür, dass es das gibt. Weil ich muss noch ganz dazu sagen, in den 70er Jahren haben wir 45 Stunden geschafft und da hat man schrittweise den bis 75 das reduziert auf 40 Wochenstunden. Also der Prozess gelingt. Und wenn wir jetzt wieder hergehen und sagen, jetzt erhöhen wir wieder, weil irgendein Druck kommt von IV oder sonst irgendjemand, ich glaube, das war sowieso nur ein Testballon der ÖVP zum Schauen, wie funktioniert, schreit das Volk auf. Weil der Bundeskanzler Nehammer hat ja dann gleich nach 2 Tagen wieder zurückgekommen und gesagt, nein, das machen wir jetzt doch nicht.
Gibt es in der SPÖ Vorarlberger MitarbeiterInnen, die 80% arbeiten bei vollem Lohnausgleich?
Nein, wir haben eine reduzierte Stundenwoche, das kann ich nur sagen. Wir haben 34 Stunden sind wir runtergegangen. Allerdings jetzt in Wahlzeiten gehen wir wieder rauf, weil das ist ein wichtiger Ansatz. Da machen auch alle mit. Wir freuen sich darauf, dass wir jetzt in den ganzen Wahlzeiten bis zur Gemeinderatswahl haben wir eine höhere Anzahl sogar. Da sind alle bereit mitzumachen. Also bei uns funktioniert das sehr gut. Und wie man sagt, bei uns am Beispiel, wir hocken uns mit den Leuten um, wir reden mit den Leuten ganz offen, das und das Thema steht da, können wir das gemeinsam stimmen, wie können wir das packen? Und da gehen alle mit. Also man darf es nicht immer nur über den Kamm scheren.
Jetzt werden wahrscheinlich im Oktober wählen. Sie haben vorhin selber gesagt, Sie glauben, die Meinung, Stimmung spricht für Sie. Ist für Sie das große Ziel eine Regierungsbeteiligung?
Absolut, das habe ich auch immer natürlich erwähnt. Auch auf der Bundesseite, es ist ganz wichtig, dass der Andi Babler Kanzler wird, dass man mit Herz und Hirn, wie das Programm, das 24-stufige Programm jetzt so macht, dass man in die Bundesregierung kommt, aber auch in die Landesregierung. Mir ist wichtig, dass man in der Regierung natürlich Dinge umsetzen kann, die man vor der Wahl auch verspricht oder sagt, das möchte man machen, wie jetzt zum Beispiel die Starterwohnungen, wie jetzt die Ausbildungswohnungen und, also ganz viele Bereiche.
Aber Ihre Pläne und Ihre Vorschläge, die kosten ja viel Geld. Glauben Sie, dass Sie da viel Gegengehör beim Landeshauptmann stoßen werden?
Aber jetzt weiß ich nicht, sind das falsche Pläne, wenn ich zum Beispiel sage, ich
muss... Irgendjemand muss es bezahlen.
Jetzt muss ich aber fragen, wenn ich zum Beispiel die Polizei anschaue, wir haben Polizisten, wir wissen, dass wir 4.000 Polizisten weniger haben, wir haben die zu wenig, wir wissen, dass die Polizisten, und das muss ich jetzt mal vielleicht einmal an dem der Punkt auch sagen, das Gehaltssystem ist nicht mehr adäquat in der heutigen Zeit. Wenn die Beamten 30 Tage im Krankenstand sind, ab dem Zeitpunkt fallen alle Gebühren weg. Wenn er 6 Monate weg ist, wenn der Beamte einen Bandscheibenvorfall hat, irgendeinen Bruch oder schweres körperliches Leiden, dann hat er sogar noch 1/3 seines Gehaltes weg. Also der geht mit nichts mehr heim. Und wir müssen die für unsere Sicherheit sorgen, für deren Sicherheit sind wir verantwortlich. Und wenn ich da kein Geld mehr ausgibt für die Sicherheit, dass die eine Stabilität haben, dass wir Exekutivbeamte im Beruf halten, dass es wieder attraktiv ist, Polizeibeamter zu werden in dem Land, also dann ist es ein falscher Ansatz. Man kann nicht immer nur fragen, wer zahlt das. Weil es gibt auch Umschichtungsmodelle. Also das ist natürlich eine Verhandlungsmasse, wo man mit den jeweiligen Partnern verhandelt. Aber in Wahrheit muss man ein klares Bekenntnis ablegen. Es ist wichtig, dass man diese Berufe erhält. Sicherheit, Gesundheit, Pflege. Um das darf man gar nicht diskutieren. Da müssen wir investieren. Und vor allem auch in die Bildung. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer will nicht, dass die Kinder die beste Bildung überhaupt haben? Mit der Sozialdemokratie wird das alles möglich sein. Und ich würde mich da auch ganz stark dafür einsetzen.
Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Wir werden sicher noch mehr Gelegenheit haben, bei dem anderen oder einem anderen Thema noch tief einzutauchen. Vielen Dank für den Besuch im Studio,
Manuel Leiter. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke. Das Gespräch mit Manuel Leiter wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und nun zeigen wir Ihnen, was sich dieser Tage alles im Ländle getan hat. Die meistgelesenen Geschichten der Woche, jetzt in den V-Plus-Charts.
In Frankreich kam es zu einem tragischen Flugzeugabsturz, bei dem ein 54-jähriger Pilot aus Vorarlberg und eine 49-jährige Tirolerin starben. Die beiden waren Mitglieder des Vorarlberger Alpenfliegerclubs und starteten vom Flugplatz Hohenems. Nach einem Zwischenstopp stürzte ihr Flugzeug vom Typ Pristel B23 kurz nach dem erneuten Start ab. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die französische Polizei ermittelt. Mutwillige Umweltverschmutzung im vorderen Bregenzer Wald. Am 30. April wurde von Spaziergängern eine massive Gülleleitung in den Bach im Langenecker Westdobel gemeldet. Der Bach war bräunlich verfärbt, schäumte und verbreitete einen starken Gestank. Die Polizei bestätigte, dass ein Landwirt die Gülle entsorgt hatte. Gegen ihn wird nun Anzeige erstattet, da der betroffene Bach in die Bregenzer Ach mündet und somit weitreichende Folgen drohen. Die Bäckerei Kloser in Bregenz meldet Insolvenz an und stellt den Betrieb ein. Nach fast 2 Jahrhunderten und einer früheren Insolvenz 2022 schließen nun alle 10 Filialen. Gründe sind anhaltende Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung, steigende Fixkosten und die Auswirkungen der Corona-Krise. 47 Mitarbeiter sind betroffen. Masseverwalter Andreas Strob wird den Abwicklungsprozess leiten und einige Standorte könnten von Mitarbeitern übernommen werden. Nach 5 Wochen voller Sorgen und intensiver Suche hat der Landwirt Christoph von Blonbürtle in Bürs einen Teil seiner vermissten Herbstlämmer wieder. Ein lokaler Jäger entdeckte die Schafe nahe der Gavaliner Alpe. Ein Suchtrupp fand daraufhin 17 der 23 verschollenen Tiere. Die Schafe hatten in der Wildnis überlebt, waren jedoch menschenscheu und abgemagert. Die Gemeinschaftsaktion umfasste freiwillige Helfer, Polizei und den Vorarlberger Schafzuchtverband. Christoph bleibt zuversichtlich, auch die restlichen Schafe bald zu finden.
Von den Top-Stories kommen wir zur Umfrage der Woche. Meine Kolleginnen waren wieder auf der Straße unterwegs und haben sich umgehört, was die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu sagen haben. Mehr dazu jetzt von unseren Vollat-Reportern.
Das neue Stammbad in Hart, das soll raucherfrei werden, beziehungsweise soll gewisse Bereiche nur geben können, wo man rauchen darf. Wir fragen jetzt die Vorarlberger, sollten Schwimmbäder raucherfrei werden? Finden Sie, Schwimmbäder sollten raucherfrei werden? Soll es da zum Beispiel einen Raucherbereich geben oder sollte man gar nicht rauchen dürfen?
Also ich finde es für die Kinder schon fein, wenn es rauchfrei ist, vor allem weil die Zigarettenstummel doch meistens überliegen. Und gerade kleine Kinder, die noch krabbeln, für die ist es sicher fein, wenn es sauber ist für sie. Ganz ohne Raucherbereich finde ich es auch schwierig. Also irgendeinen Bereich sollte man, glaube ich, den Menschen schon geben. Sonst ist es auch schwierig, oder? Ist auch eine Begrenzung für sie und ein Ausschluss irgendwie. Also ich finde, ein Kompromiss wäre, dass es großzügige Raucherbereiche gibt und dass man sonst für die Kinder sauber hält.
Finden Sie, Freibäder sollten raucherfrei werden?
Im Freien wäre jetzt mal nichts ausmachen. Und zu Hause, lokal oder so, ist sowieso Rauchverbot. Und dann wird das eigentlich lange so wie.
Stört Sie also nicht, wenn ich Sie noch verliege, wie es im Schwimmbad jemand raucht?
Es würde mich höchstens stören, wenn man die Chicke überall umeinander, dass man die irgendwo nicht tut. Das wäre eigentlich das, was mich eigentlich nicht so gut finde.
Aber solange man hinter sich aufräumt.
Ja, das möchte ich nichts ausmachen und finde auch, ist eigentlich, wenn es draußen ist, nicht irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie belästigend oder so. Oder? Ja. Nämlich, das kann jeder so rauchen, wo er will, zu Hause eigentlich, oder? Wenn keine Belästigung da ist.
Findest du, man sollte Schwimmbäder rauchfrei machen?
Also ich finde eher weniger, weil verbieten kann man es der Menschen ja nicht. Und irgendwo sollten sie halt auch wiederum röchern. Da finde ich halt auch wieder Raucherbereiche sinnvoll, weil einerseits ist es auch nicht schön für die Leute und Kinder, wenn sie da überall Stümmel finden. Aber ja, wie gesagt, man kann es den Leuten nicht verbieten.
Finden Sie Freibäder, also Schwimmbäder bei uns, sollten rauchfrei werden?
Also ich bin selber nicht Raucher. Ich finde es sehr gut, wenn überall Nichtraucherbereich wäre.
Wie ist das, wenn jemand, der hat es hier noch verliegen, wie sie raucht im Schwimmbad?
Ich habe ein Problem mit diesem Passivrauchen. Wenn ich das einatmen muss, der raucht, das finde ich ganz in Ordnung als Nichtraucher. Und das ist einfach nicht angenehm. Und heute habe ich zwar Glück gehabt, aber war wie, als wäre so Asche auf die Jacke gekommen und das kann, ich weiß nicht, das Gefährlichste kann. Also ich finde es nicht sehr fein, wenn viele rauchen, aber natürlich möchte niemand das verbieten. Das, okay. Ja.
Also Raucherbereiche vielleicht gar keine schlechte Idee?
Genau, also wenn das im Freien ist und wenn es auf Kosten von Nichtraucher ist, dass man das nicht einatmen muss als passiv, dann ist das wieder die beste Lösung. Ja.
Vielen Dank. Und nun folgt im Anschluss noch der Blick aufs Wetter. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie nächsten Freitag wieder ein um 17 Uhr auf Ländle TV und auf Vollat. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag bleibt es wechselhaft mit einem sonnigen Vormittag und einigen Schauern und einzelnen Gewittern im Bergland am Nachmittag. Es wird etwas wärmer als am Freitag mit Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad. Am Sonntag ändert sich das Wetter kaum, am Vormittag ist es trocken und sonnig, später folgen bei Temperaturen bis zu 23 Grad einzelne kräftige Regenschauer und Gewitter. Am Pfingstmontag erwartet uns ein sonniger Vormittag und ab dem Nachmittag gewittrige Schauer bei bis zu 23 Grad.